Smartphone. Ich habe heute Morgen eine SMS bekommen, aus der ich euch einen kleinen Ausschnitt vorlesen möchte. Falls du möchtest, ich möchte, darfst du gerne gute Nachricht von uns weitergeben. Vorgestern, am 4.9., wurde unsere Tochter Jonna Elea geboren. Es grüßen Tammo und Miriam. Ich finde, das ist ein Applaus und da freuen wir uns mit den beiden und mit den Vieren jetzt, wenn man das so sagen darf. Und genau, ich möchte einfach noch beten und dann starten wir in die Predigt. Jesus, wir danken dir, dass ein Kind geboren ist und wir beten, dass du es segnest, die kleine Jonna, wir beten, dass du die Familie segnest und wir danken dir, dass wir jetzt uns hier in Frieden und in Freiheit treffen können. Ich danke dir dafür, Jesus, dass wir das Recht haben, in unserem Land ja einfach dich frei zu bekennen und dass wir dich anbeten dürfen in der Freiheit, in der Öffentlichkeit, Gott, in so einem öffentlichen Raum hier. Und wir beten, dass du diejenigen, die verfolgt sind, und die Nachrichten sind voll davon, wo Menschen verfolgt werden, wo Menschen auf der Flucht sind. Wir beten ja, dass du Gnade hast. Jesus, wir können rufen, erbarm dich, Herr. Erbarm du dich über diese Welt, Gott, die aus den Fugen zu geraten scheint. Und wir beten, Herr, dass du uns die Augen öffnest, wo du unsere Hände, unsere Herzen füllen möchtest mit dem Segen, den wir vielleicht weitergeben sollen. Amen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken. Kinder stark machen. Was macht eigentlich Kinder zu starken Kindern, zu starken Persönlichkeiten? Was ist für Eltern eine gottgegebene Aufgabe? Wie können wir unsere Kinder praktisch unterstützen? Was ist vielleicht so, also zumindest jeder von euch, der hier sitzt, hat Eltern, hat da schon mal irgendwie Erfahrung mitgemacht. Bei diesem Thema bin ich selber gestärkt worden von meinen Eltern, habe ich selber das erlebt, dass mich da jemand unterstützt hat. Und über diese Themen möchte ich mit euch heute nachdenken. Also den Segen, den Eltern in ihrem Leben, in dem Leben der Kinder bewirken können. Und wenn man über das Wort Segen nachdenkt, dann ist das nicht so ganz einfach, weil man benutzt das sehr häufig, dieses Wort. Aber manchmal weiß man so gar nicht so recht, was man damit meint. Segen, ein Theologe hat mal gesagt, das bedeutet eigentlich Fülle. Fülle ist der theologische Begriff für Segen. Also so richtig viel Gutes. Wenn man das auch mal vom Gegenteil sich anschaut, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Also jemanden fluchen. Und wenn man sich das mal genau anschaut, da wünscht man einem anderen Menschen Unglück, Schmerzen, Not und Leid. Und wenn man flucht, dann hasst man, dann verachtet man den anderen, dann ignoriert man den anderen. Und wenn man das mal als Gegenteil umdrehen, dann wird deutlich, beim Segen geht es um etwas anderes. Es wird geliebt, es wird wertgeschätzt, es wird höher geachtet und man erkennt den anderen, man sieht ihn. Und beim Segnen wünschen wir nicht nur einfach ein kurzfristiges Glück, so nach dem Motto, ja, komm gut nach Hause, schlaf gut, auch netter Segen, aber es geht um viel, viel mehr. Beim Segen geht es darum, dass wir dem Nächsten das Beste aus der Sicht der Ewigkeit und das Beste von Gott her gesehen schenken. Über diese Thematik möchte ich mit euch heute nachdenken. Was ist die Aufgabe von uns als Vätern? Was für Aufgaben haben Eltern? Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht Vater, ich bin nicht Mutter, aber dann schwingt da vielleicht trotzdem die Frage mit, ich bin selbst ein Kind. Was hat mich eigentlich geprägt? Und wie will ich mein Leben weitergestalten mit dem, was mich da geprägt hat? Ich glaube, ich spreche eine allgemeingültige Wahrheit aus, wenn wir uns bewusst machen, dass jedes Kind grundsätzlich das Bedürfnis nach Schutz hat und nach Bestätigung oder Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis von Kindern, Schutz und Anerkennung. Da haben Eltern einen riesen Einfluss auf das Leben ihrer Kinder. Auch wenn Schule und Freunde und Bekannte und Lehrer einen großen Einfluss auf Kinder ausüben, so sind doch die Eltern die prägendsten und maßgeblichsten Personen im Leben von Kindern. Jede Person braucht ganz besonders den Segen des Vaters. Das ist in der Bibel ganz, an ganz vielen Stellen wird das beschrieben und auch natürlich von der Mutter, aber der Segen des Vaters wird an ganz vielen Stellen pointiert. Und wenn du dein Kind segnen willst, also die Fülle auch in Worten ausdrücken willst, dann sag deinem Kind, ich bin stolz auf dich. Sag deinem Kind, wenn es ein Mädchen ist, du siehst echt toll aus. Das sind Dinge, die ein Junge und ein Mädchen brauchen. Ich bin stolz auf dich. Oder du siehst toll aus. Oder das hast du gut gemacht. Ich habe in meinem Urlaub eine Reportage gesehen. Also mit mir Fernsehen zu gucken, ist für die meisten furchtbar langweilig, weil ich immer Reportagen gucke und Dokumentationen. Und ich habe eine Reportage gesehen von einem Mann, der 70 Jahre alt war und der für mich eine tragische Figur ist. Er ist mit 70 Jahren immer noch am Ackern, selbstständig. Er reißt sich richtig den Hintern auf, um irgendwie wirtschaftlich Erfolg zu haben. Sein Unternehmen fährt gerade gegen die Wand. Die Beziehung, die er gerade frisch eingegangen war, da hat er diese Frau, da hat er das Geld von ihr gebraucht, um tausende von Rechtsstreitigkeiten auszufechten, weil er doch immer recht hatte. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern. Und ein Satz hat mich im Herzen getroffen. Als er sagte, mein Papa hat zu mir gesagt, aus dir wird nie etwas werden. Alles, was du machen wirst, wird mit Hilfs anfangen. Du wirst entweder Hilfsarbeiter oder Hilfskraft oder Hilfsputzkraft oder Hilfsschrubber oder was weiß ich, du wirst es zu nichts bringen. Und dieser Mann hat sich mit 70 Jahren noch daran abgearbeitet, an einem Vater, der schon längst nicht mehr lebt, und er wollte es ihm beweisen. Das hat mich tief getroffen gemacht. Ich habe das ja schon mehrfach erzählt, dass ich auch im Gefängnis gearbeitet habe und das auch nach wie vor noch tue. Aber in der Zeit, als ich in Ostdeutschland war, habe ich einen Jungen kennengelernt. Ich nenne ihn jetzt mal Mats. Das ist nicht sein richtiger Name, aber ich nenne ihn mal Mats. Mats habe ich kennengelernt in unserer Gesprächsrunde dort. Und dann bat er mich irgendwann mal in seine Zelle zu einem Gespräch. Und dann hat er mir erzählt, so, ja, ich sitze jetzt hier drin, bin mit 17 Jahren ins Gefängnis gekommen. Er hatte jemanden so zusammengeschlagen, dass bleibende Schäden bei einem manchen geblieben sind, und das als 17-Jähriger. Und dann sagte ich, wie ist denn das passiert? Und dann fing er an, mir zu erzählen. Ja, mein Vater hat mich mit 3 Jahren vergewaltigt. Und da habe ich mir gedacht, ich bin ein zusammengezuckt. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich bin nach Hause gefahren, habe nur geheult. Ich habe gedacht, Gott, wie kann das sein, dass ein 3-jähriger Junge von seinem Vater vergewaltigt wird? Du kannst ein Kind nicht besser kaputt machen. Das hat mich im Herzen getroffen. Ich war so fertig, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und wenn du ein Vater bist, dann sollst du wissen, dass deine Aufgabe es ist, dein Kind zu stärken. Der Psychologe Werner Stange sagt, eine der biologischen Grundaufgaben des Vaterseins liegt im Schützen und Anerkennen der Kinder. Denn je älter Kinder werden, umso mehr suchen sie die Anerkennung des Vaters. Kinder, die den Stolz der Väter spüren, strahlen mehr Selbstsicherheit aus und ersparen sich deshalb manchen Jugendlichen Leichtsinn. Ein Junge möchte spüren, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Es steckt doch in jedem Jungen so diese Sehnsucht drin, ein kleiner Held zu sein. Und dass Papa sagt, boah, das hast du gut gemacht. Ich bin Superman. Papa, guck mal, wo ich schon runterspringen kann. Und dann springen die manchmal vielleicht gerade von hier unten runter und denkst, ja, Herr, das ist kein Meter. Aber du stehst da und denkst, ja, mach es. Kleiner, ich fange dich zur Not auf. Das Erste im Kreissaal, als mein Junge auf die Welt gekommen ist und die Hebamme mir diesen kleinen Jungen in die Arme ging, das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, ich bin dein größter Fan. Luca, ich bin dein größter Fan und das werde ich immer bleiben. Luca ist ein Junge und er ist ein kleiner Raufbold, aber egal was, ich werde sein größter Fan bleiben. Und ich darf auch mal ihn in den Arm nehmen und ihn drücken. Und dann sagen einige, ja, als Mann darfst du doch keine Gefühle zeigen. Und ich sage, ein Mann darf Gefühle zeigen. Man darf seine Kinder in den Arm nehmen und ihnen sagen, ich hab dich lieb. Und wenn du ein Mädchen hast, dann lass dir sagen, ein Mädchen wünscht sich Bestätigung vom Vater. Du bist der erste Mann im Leben deiner Tochter. Du bist der große Held. Du musst ihr sagen, dass sie bildhübsch ist. Dass sie wunderbar gemacht ist, dass sie wertvoll ist. Das ist deine Aufgabe als Vater. Du zeigst deinem Mädchen, wie man mit Frauen umgeht. Und daran werden sie sich im Leben orientieren. Du bist die erste große Liebe ihres Lebens. Wie du dich ihr gegenüber verhältst und wie du dich der Mutter gegenüber verhältst, das wird ihr Bild prägen davon, was für einen Mann sie sich eventuell nach einmal suchen wird. Weil das ist das Vorbild. Und deswegen habe Respekt vor deiner Tochter. Sag ihr, dass sie wunderschön ist. Sag ihr, dass sie toll aussieht. Geh mal mit ihr aus. Wenn du ihr die Bestätigung nicht gibst, dann wird sie spätestens als Teenager-Mädchen anfangen, sich bei anderen Männern diese Bestätigung suchen. gibt es psychologische Untersuchungen drüber. Junge Mädchen, die in viele Beziehungen abdriften, haben oft diese Sache nicht erleben dürfen. Und wenn ich mal eine Tochter bekomme, und die Chancen stehen gerade 50-50, weil wir es noch nicht wissen, meine Frau ist Gott sei Dank schwanger, aber wir wissen noch nicht, was es wird, dann werde ich der Erste sein, der sie zum Essen ausführt. Und jeder junge Mann, der sich meiner Tochter dann nähert, muss diesen Standard einhalten. Ja? Und das ist etwas, was ich euch Väter mitgeben möchte. Geh du mit deiner Tochter aus, sag ihr, dass die wertvoll ist. Geh mal mit ihr essen, zeig ihr, boah, du siehst toll aus. Ich glaube, dass das Mädchen stark macht und dass sie sich nicht gleich irgendwelchen Jungs an den Hals werfen müssen, die sagen, du siehst toll aus, und dann eine halbe Stunde später liegen die miteinander im Bett. Darum hat das deine Aufgabe als Vater. Und dieses Verlangen, Anerkennung vom Vater zu bekommen, das kann sogar sein, dass du 50 Jahre, 60 Jahre alt bist und innerlich immer noch dein Vater eine Rolle spielt. Er ist vielleicht schon längst nicht mehr da. Und du denkst innerlich, Papa, schau doch mal, was ich geschafft habe, wie ich das mit meiner Familie hingekriegt habe. Immer diese Anerkennung, die wir brauchen. Und letztlich steckt darin auch die Frage nach einem Urteil über mich selbst. Wie kann ich mich selbst beurteilen? Wo kriege ich eine Orientierung her für das, was okay ist und für das, was nicht okay ist? Habe ich das gut gemacht? Bin ich etwas wert? Bin ich okay? Was ist meine Identität? Letztlich steckt die Frage auch damit drin. Was können wir unseren Kindern mitgeben? Und wenn wir Kinder segnen, glaube ich, dass wir Jesus als Vorbild nehmen können. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, in der das deutlich wird, wie Jesus Kinder segnet. Und daraus möchte ich einiges ableiten. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, also zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Da werden Kinder zu Jesus gebracht. Da haben Eltern die Hoffnung, wenn der für mein Kind betet. Gute Hoffnung. Aber da drumherum stehen die Jünger als Bodyguard. Der Text sagt, Jesus sah es. Das heißt, er war vielleicht sogar weit davon entfernt. Die haben ihn nicht mal in die Nähe gelassen. Wie so eine Tigersekretärin. So haben die sich da verhalten. Ihr kommt da nicht hin. Die Eltern müssen gegen eine Mauer der Oberflächlichkeit anrennen. Weil Jesus ist doch gerade beschäftigt. Er macht das, wozu er gekommen ist in diese Welt. Er lehrt die Menschen. Können wir uns anschauen. Er ist gerade dabei, das zu tun, was er machen soll. Wir können doch Jesus nicht stören. Jesus ist doch mit dem Wichtigsten beschäftigt, was er tun muss. Er lehrt gerade in diesem Kontext. Wenn ihr das mal anschaut, Markus 10, Vers 1, lehrt er über wenn ich das noch richtig im Kopf habe, über den Ehebruch und all solche Dinge oder wie eine Ehe laufen soll, ist mit irgendwelchen Leuten, mit wichtigen Leuten im Gespräch. Und dann kommen Kinder. Wovon lässt Jesus sich unterbrechen? Von etwas noch Wichtigerem. Das wirft doch eine Frage nach den Prioritäten auf, oder nicht? Wir würden doch denken, dass Jesus nicht gestört werden darf, aber Jesus sagt, hier kommen welche, die sind noch wichtiger. Dem räume ich jetzt Priorität ein. Das können wir doch schon mal als Erstes daraus lernen. Da ist Jesus, der sich Zeit nimmt. Der sich von seiner ach so wichtigen Aufgabe unterbrechen lässt, wenn da Kinder da sind. Und ich habe mir vorgestellt, wenn wir doch häufig so beschäftigt sind und so viele um die Ohren haben, und ich kenne das aus meinem Privatleben auch, dass ich dann denke, das noch. Und im Urlaub habe ich gemerkt, oh Mann, ich muss mich auch mal um mein Kind kümmern. Habe ich da einen Blick für? Oder sind da die ganzen wichtigen Aufgaben und die Menschen und alles und die Gemeinde und der Herr und das Reich Gottes und alles mögliche? Habe ich Zeit dafür? Hat das Priorität? Jesus lässt sich unterbrechen. Und ich glaube, wir können hier eine Sache mit lernen. Ein Segen muss bei einem Kind spürbar werden. Er muss gesagt werden oder er bleibt nur ein Gedanke. Es muss geherzt werden. Oder es bleibt nur eine tolle Idee im Kopf. Es muss praktisch werden. Oder es bleibt nur ein guter Wille. Ein Segen ist kein Segen, wenn er nicht ausgesprochen, nicht spürbar, nicht herzbar wird. Was können wir da konkret praktisch lernen? Das eine ist, Jesus lässt sie zu sich kommen. Jesus lässt sich, macht sich nahbar. Er nimmt sie in seinen Bereich hinein, die Kinder. Er herzt sie. Eine liebevolle Umarmung. Ein Kuss. Das ermutigende Streicheln abends im Bett oder morgens, wenn das Kind aufwacht. Ein ermutigendes Schulterklopfen oder vielleicht mit einem Jungen auch mal zu kämpfen. Mal so richtigen Wrestling-Kampf zu machen mit so einem kleinen Balk. Eine christliche Seelsorgerin schreibt dazu, Kinder brauchen täglich viele solche Berührungen, körperliche Berührungen, damit sie emotional gesund heranwachsen können. Und das hat Jesus getan. Er hat nicht einfach gesagt, der Herr segne euch alle, ihr da hinten, ihr Kinder da hinten, so, aber kommt mir nicht zu nahe, ihr nervt mich. Sondern er hat sie zu sich kommen lassen. Die Mauer der Ignoranz der Jünger hat er durchbrochen und gesagt, kommt her zu mir. Und hat sie geherzt, hat sie in sein Herz gezogen. Er segnete sie, das ist das Zweite. Er spricht ihnen etwas zu, konkret. Segen muss ausgesprochen sein. Sag deinen Kindern, du bist wunderbar. Ich freue mich, dass du mein Kind bist. Ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, mein Kind. Das muss dein Kind von dir hören. Damit wirst du stark reden. Weil es wird viele Leute geben in der Schule, da sagt man, oh, hast du das alles und bist du da und du vergleichst dich permanent und du bist unsicher, gerade als Teenager, als junger Mensch, wo du sagst, oh, und wenn dein Papa sagt oder deine Mama sagt, ich bin stolz auf dich, schau mal wieder auf mich, anstatt auf diesen ganzen Mist, der um mich herum läuft. Du brauchst Orientierung. Und das hat Jesus erlebt. Jesus selbst hat das erlebt. Wusstet ihr das? Jesus, als er seinen Dienst begonnen hat, kurz vor seinem öffentlichen Wirken, bei der Taufe, der Himmel öffnet sich und eine Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Der Vater im Himmel spricht Jesus das zu, ich habe Freude an dir, das ist mein geliebter Sohn. Und kurz vor der Hinrichtung, als er nochmal auf dem Berg der Verklärung ist, auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus verwandelt sein Angesicht und seine drei Herzfreunde, sag ich mal, sind dabei. Und wieder diese Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude, hört auf ihn. Das ist mein geliebter Sohn und er ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er weiß, ich werde dort nicht hingehen, um eine Party zu feiern, sondern ich werde dort elendig verrecken. Und ich habe innerlich die Stärke meines Vaters in mir, der sagt, ich darf wissen, wenn ich jetzt nach Gethsemane gehe, wenn ich nach Golgatha gehe, mein Vater liebt mich. Das braucht man, diesen Zuspruch. Und Jesus ermutigt sie, das ist das Dritte. Auf einmal sind diese Kinder die Vorbilder. Alle denken so, peinliche Situation und Kinder jetzt und das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, schaut euch die an. Die machen es richtig. Auf einmal stehen die da, stell ich mir vor, so als Fünfjähriger. Echt ich? Cool. Voll ermutigt. Jesus hat gesagt, so wie ich soll es machen. Das ist voll genial. Er ermutigt sie, er redet sie stark. Weil Gott etwas anderes sieht, als das, was von außen da ist. Da geht es nicht um körperliche Größe. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo der König David berufen wird. Samuel kriegt den Auftrag, geh zu Isai und salbe den nächsten König. Und der hat einige Jungs. Und der König, der Prophet Samuel steht da und da stehen sieben Männer in Gardemaß, einer stärker als der andere, einer besser aussehen und Samuel den ersten. Oh, denkt sich innerlich, ich glaube, der ist es. Der sieht so super aus. Und Gott sagt, nee, der nicht. Und Samuel sagt, hä? Der nächste? Nee, auch nicht. Da fällt dieser interessante Satz. Der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von dem Äußeren oder von seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Herr urteilt nach dem, was er sieht, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, was Doch der Herr, also Gott, sieht auf das Herz. Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern er schaut auf das Herz. Das ist doch ermutigend, oder? Das ist ermutigend. Das ist das, was wir lernen können. Was wir lernen können, wie wir Kinder stark reden können, wie wir Kinder ermutigen können, wie wir sie segnen können, ganz praktisch. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, Mann, aber ich habe keinen Mann, der meine Kinder stark redet. Dann lass dir ein Wort aus Psalm 68 zusprechen. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott möchte der Vater für deine Kinder sein. So verstehe ich das. Dass Gott etwas ausfüllen wird. Und ich möchte dich ermutigen, bete das hinein in deine Situation, dass einfach Gott da diesen Raum haben darf, dass er der Vater von den Weisen sein darf und der Helfer der Witwen. Ich habe das an vielen Stellen schon mal gesagt. Ich glaube, dass die Witwen und die Weisen unserer Zeit, die alleinerziehenden Mütter sind und die Kinder, die einfach keinen Vater oder keine Mutter haben, häufig keinen Vater. Wir haben viel über diesen Einfluss nachgedacht von Eltern, auch über den Einfluss, den der irdische Vater hat. Und da schwingt sicherlich die Frage mit, was hat mein Vater mir eigentlich mitgegeben? Stehe ich vielleicht heute immer noch unter dem Urteil meines Vaters? Versuche ich immer noch unbewusst, ihm zu gefallen und ihm zu beweisen, ich schaff's doch, Papa. Und wenn du schon längst da oben irgendwie auf Wolke 7 deine Havel klimperst, dann versuche ich immer noch, dir zu gefallen. Diese tiefe Sehnsucht nach Anerkennung, dieser Zuspruch, ich bin okay, ich bin wirklich okay. Das steckt doch in jedem von uns drin. Das hat Gott in uns angelegt. Eltern und Väter im Besonderen haben diese Aufgabe, Kindern das mitzugeben. Aber nicht immer haben wir das erleben dürfen. Weil unsere Eltern auch Menschen waren, die vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht haben, vielleicht auch sogar grob ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Und dann möchte ich dir einen Gedanken mitgeben, der mich seit einiger Zeit sehr getröstet hat. Nicht, weil ich schlechte Eltern habe, aber weil ich gemerkt habe, da ist jemand, der hat etwas anderes an Urteilsfähigkeit für sich bekommen. Da ist dieses Urteil vom Vater nicht mehr so wichtig. Und das ist der Apostel Paulus. Von dem habe ich etwas ganz Entscheidendes gelernt. Das möchte ich euch noch kurz mitgeben zum Schluss. Viele stehen ja unter diesem Urteil der Eltern. Bin ich okay oder nicht? Und Paulus hat das auch lange Jahre gemacht. Er hat gesagt, ich habe die absolut Elite-Ausbildung gehabt. Ich war der Jude, der Superjude. Ich habe alles richtig gemacht. Und das war früher meine Identität. Ich habe alles richtig gemacht. Pharisäer der Pharisäer. Kann man nachschauen. Philipperbrief. Und an vielen Stellen beschreibt er diese Veränderung in seinem Inneren. Und da möchte ich euch aus dem 1. Korintherbrief noch etwas vorlesen. Da heißt es, nun erwartet man von einem Menschen, der ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Fragt Paulus. Wie ist das bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt noch nicht einmal meinem eigenen Urteil. Was andere von mir denken, ist mir egal. Sogar was ich von mir denke, ist egal, sagt Paulus. Er fährt dann fort, mein Gewissen zwar ist rein, aber das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber hat er zu entscheiden. Deshalb hütet euch davor, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen. Und was ich hier von Paulus gelernt habe, ist, dass hier einer frei geworden ist. Und das soll mein letztes Bild sein. Frei sein. Paulus hat gelernt, das Urteil über mein Leben ist gefällt. Was ihr von mir denkt, sagt Paulus, das interessiert mich nicht. Was ich von mir denke, interessiert mich nicht. Es gibt einen, der am Ende das Urteil sprechen wird. Und wisst ihr, wieso Paulus so entspannt ist? Weil Paulus sagt, an anderer Stelle, es war einer da, im Gerichtssaal. Der war da an meiner Stelle. Der war in dem Urteil, der war an dem Ort, wo das Urteil gefällt worden ist. Und der hat alles auf sich geladen, was ich verbockt habe, was ich nicht richtig hingekriegt habe, wo ich versagt habe, wo ich als Vater versagt habe, wo ich als Pastor versagt habe, wo ich als Freund versagt habe, wo ich als Kollege versagt habe. Er hat das alles auf sich genommen. Und was hat er dann getan? Er hat mir seine Heiligkeit geschenkt, seine Schönheit. Und wir dürfen hören die Worte: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich meine Freude. Das ist in Paulus Herzen gewesen. Ich muss nicht mehr auf das Urteil um mich herum schauen, was andere mir sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht gemacht habe. Ich weiß, am Ende wird jemand da sein, der wird sagen, du bist okay. Das hat Paulus gewusst, weil Christus ans Kreuz gegangen ist und uns das erkauft hat. Das ist die frohe Botschaft, die da mitschwingt. Wer zu Jesus gehört, wer ihm sein Leben gegeben hat, wer ihm seine Schuld übergeben hat, der darf wissen, der Vater freut sich über mich. Auch wenn ich nicht alles immer perfekt jetzt mache, wenn ich nicht alles gut richtig hingekriegt habe. Der Vater im Himmel freut sich über dich. Amen. Und ich möchte euch einladen jetzt, dass wir einen